Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Im Alten Testament begegnen mir regelmäßig Geschichten und Situationen, die mir völlig fremd sind. Worte aus längst vergangenen Zeiten, aus einer Lebenswelt, die mit unserer heute nichts mehr gemein hat. Die Probleme, aber auch die Lösungen. Ja, das Leben an sich ist für mich einfach oft unverständlich. Und das gilt sicherlich auch für den Vers, der über diesem Jahr als Jahreslosung steht. Er stammt aus dieser seltsamen, aus dieser verworrenen, ja, aus dieser an vielen Stellen für meine Ohren schlicht unangenehmen Geschichte rund um Sarah und Hagar und Abraham. Du bist ein Gott, der mich ansieht. So heißt es im 16. Kapitel im Buch Genesis, die Jahreslosung für dieses Jahr. Und wie leicht wäre es für mich an dieser Stelle, Ihnen einfach zuzurufen, ja, Gott ist ein Gott, der uns ansieht, der mich ansieht. Und sicherlich wäre das nicht falsch, aber es trifft nicht den Kern meiner Meinung nach der Geschichte, die wir hier vor uns haben. Deshalb, so leid es mir tut, kann ich an dieser Stelle Ihnen das noch nicht zurufen. Nicht so einfach jedenfalls. Du bist ein Gott, der mich ansieht. Es sind nicht meine Worte, es sind nicht unsere Worte, es sind hier die Worte der Sklavin, der Rechtelosen, Hagar, die ägyptische Frau, die mehr Besitz ist als Mensch. In der Basisbibel heißt es, Abrahams Frau Sarai hat keine Kinder bekommen. Sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Sarai sagte zu Abraham, der Herr hat mir Kinder verweigert, geh doch zu meiner Magd. Vielleicht kann ich durch sie ein Kind bekommen. Abraham hörte auf Sarai, so gab Sarai ihrem Mann Abraham ihre ägyptische Magd Hagar zur Nebenfrau. Abraham wohnte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab. Da sagte Sarai zu Abraham, mir geschieht Unrecht und du bist schuld. Ich war es doch, der dir meine Magd gegeben hat. Kaum ist sie schwanger, sieht sie auf mich herab. Der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden. Abraham antwortete Sarai, sie ist deine Magd und in deiner Hand. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Daraufhin behandelte Sarai ihre Magd so schlecht, dass diese davonlief. Sarah und Abraham, das alte, kinderlose Paar, die Erzeltern des Volkes Israel. Und weil sie eben gemeinsam so lange keine Kinder bekommen konnten, musste Hagar als Leihmutter dienen. Schwanger von Abraham auf Sarahs Geheiß, um ihr, Sarah, endlich den Nachkommen zu schenken, den sie selbst nicht bekommen hat. Aber Hagar wollte sich das nicht gefallen lassen. Sie begehrte auf, sie trug ihre Schwangerschaft stolz vor sich her und wollte dadurch nun dem Sklavendasein entfliehen. Aber das ließ Sarah nicht auf sich sitzen. Sie machte Hagar das Leben zur Hölle, um ihr noch einmal richtig deutlich zu machen, wo ihr Platz ist. Und so flieht Hagar. Sie läuft einfach weg in die Wüste, vermutlich mit wenig Hoffnung, das selbst zu überleben. Denn so eine Wüste ist unbarmherzig und eine einzelne schwangere Frau hat dort wahrscheinlich keine großen Überlebenschancen. In der Basisbibel heißt es weiter, ein Engel des Herrn fand Hagar an einer Wasserquelle in der Wüste. Sie war am Brunnen auf dem Weg nach Schur. Der Engel fragte, Hagar, du Magd Sarais, wo kommst du her und wo gehst du hin? Sie antwortete, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Weiter sagte der Engel des Herrn zu ihr, Ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Der Engel des Herrn fügte hinzu: Du bist schwanger und wirst einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du Ismael, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat dich gehört, als du ihm deine Not geklagt hast. Dein Sohn wird heimatlos sein wie ein Wildesel. Er wird mit allen im Streit liegen und getrennt von seinen Brüdern wohnen. Hagar gab dem Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen El-Roi, das heißt, Gott sieht nach mir. Denn sie hatte gesagt: Hier habe ich den gesehen, der nach mir sieht. Darum nannte man den Brunnen Beer Lahai Rui, Brunnen des Lebendigen, der nach mir sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Sie kommt zu diesem Brunnen und dort erscheint ihr Gott in einem Engel. Und Gott spricht zu ihr direkt. Er spricht zu ihr Worte, die sie als Sklavin so vielleicht noch nie gehört hat. Du bist etwas wert. Du bist geliebt, du bist gewollt. Ich sehe dich, Hagar. Gott sieht sie und Hagar sieht Gott. Vielleicht ist sie der einzige Mensch, von dem das in der Bibel so ausführlich berichtet wird. Ich habe den gesehen, der nach mir sieht. Aber was dann? Hagar fasst neuen Lebensmut. Sie folgt der Anweisung des Engels und sie fasst den Mut, Mensch zu sein und nicht länger nur Besitz. Der Engel schickt sie zurück zu Sarah, um dort ihren Sohn zu bekommen. Aber Ismael wird wirklich ihr Sohn sein, nicht Sarahs. Er wird ein besonderes Kind werden, ein Wildesel. Ein eigenes Volk wird er gründen. In der Bibel heißt es weiter: Hagar brachte Abrahams Sohn zur Welt. Er nannte den Sohn, den Hagar geboren hatte, Ismael. Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar Ismael zur Welt brachte. Später werden wir noch erfahren, dass Hagar wieder wegläuft, diesmal endgültig. Und damit verlieren wir auch ihre Spur. Wir erfahren aus der Bibel nicht mehr von ihr. Diese Begegnung mit Gott, die hat sie endgültig verändert. Danach kann sie sich dem Sklavendasein nicht wieder ergeben. Du bist ein Gott, der mich sieht. Die Sklavin, die Niedrigste der Niedrigen, die Rechtelose. Und genau da sieht Gott hin. In diesem Fall eben tatsächlich nicht auf mich oder auf dich, auf uns. Nein, er sieht genau dahin, wo sonst niemand hinsehen mag. So ist das mit Gott. Er sieht dahin, wo wir nicht hinsehen können. Er sieht hin auf die Straßen von Butscha und Kherson. Er sieht auf die vertrockneten Felder in Äthiopien und im Sudan. Er sieht direkt hinein in die Gefängnisse im Iran und in Afghanistan, in die Zelte in Moria. Und auch hier bei uns, an die Orte, wo wir nicht gern hinsehen, hinein in die Notunterkünfte und unter die Brücken, wo die Menschen auf den nassen Matratzen auch im Winter liegen. Gott schaut dahin, wo wir lieber wegsehen, wo wir in unserer eigenen Hilflosigkeit das Leid, was es zu sehen gäbe, gar nicht mehr ertragen und erfassen können. Du wirst geliebt. Du bist gewollt, ich sehe dich, so lange, bis die Menschen an all diesen Orten diese Worte in ihr Herz nehmen, so lange, bis all diese Menschen ihr Dasein als Niedrigste der Niedrigen entfliehen und zurücksehen, Gott ansehen und uns ansehen mit gesammelter Kraft und mit wiedergefundener Würde und zu uns sprechen: Wir haben den gesehen, der nach uns sieht. Und da stehen wir dann, werden angesehen, können nicht mehr wegsehen, sondern müssen auch hinsehen an all diese Orte, in all diese Augen, an diesen Orten, wo wir so ungern hinschauen. Und durch die Augen der Menschen, die uns von dort zurück ansehen, schaut Gott uns an. Und er fordert uns heraus, unsere Angst abzulegen und den wild gewordenen Egoismus unserer Welt hinter uns zu lassen. Und vielleicht, ja vielleicht, wird das irgendwann auch eine Erleichterung für uns, wenn wir eben nicht mehr so viel Kraft aufwenden müssen, um all das Leid dieser Menschen aus unserem Leben zu verdrängen. Vielleicht schaffen wir es irgendwann, uns gemeinsam aufzuraffen und gemeinsam einen freien Blick in die Zukunft zu werfen, eine Zukunft, die wir alle nur gemeinsam meistern können. Du wirst geliebt. Du bist gewollt. Ich sehe dich. Als geliebte Menschen, als Kinder Gottes, können wir nur gemeinsam aufbrechen in diese Zukunft. Voller Hoffnung, voller Würde und voller Leben. Ja, was wäre das für eine Freude für Gottes Augen? Wie glücklich würde er uns anschauen, wenn wir Menschen endlich gemeinsam losziehen würden in diese Zukunft. Du bist ein Gott, der mich ansieht. Amen.